Deutschlandfunk, das war der Tag.
Bundesinnenminister Horst Seehofer hat heute in Berlin den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2019 vorgestellt. Die Kurzzusammenfassung: Die Zahl der extremistischen Taten wie auch der gewaltbereiten Personen, sei es aus dem linken oder dem rechten Spektrum, ist gestiegen. Und untermauert werden diese Erkenntnisse durch den aktuellen Fall aus Hessen, wo eine linken Politikerin mit E-Mails bedroht wird, unterschrieben mit NSU 2.0. Wir ordnen das ein mit dem Rechtsextremismusforscher Matthias Quent. Außerdem in dieser Sendung bis Mitternacht: Die Eurogruppe hat einen neuen Präsidenten. Angela Merkel hatte endlich wieder Auslandsbesuch vom Premier der Niederlande. Und in den USA hat Donald Trump eine Niederlage vor Gericht erlitten, sieht das aber selbst offenbar gar nicht so. Dazu ein Gespräch mit unserem Korrespondenten. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Die Radikalisierung im Land schreitet weiter voran. Die Ränder gewinnen an Zulauf, kommentiert die Fuldaer Zeitung den Verfassungsschutzbericht, der heute vorgestellt wurde. Für den Reutlinger Generalanzeiger markiert das Jahr 2019 eine Zäsur. Und die Mitteldeutsche Zeitung schreibt: Eine Zeit lang hat der Verfassungsschutz versucht, wegzuschauen. Jetzt geht er mehr und mehr dahin, wo es wehtut. Er muss. Soweit Reaktionen aus der Presse, mehr gegen Ende der Sendung. Doch nun erstmal die Fakten und die dazugehörigen Stimmen aus der Politik, die unsere Korrespondentin Gudula Geuter aus Berlin zusammengefasst hat.
Gute Nachrichten sind auch im Verfassungsschutzbericht zum vergangenen Jahr dünn gesät. Der Inlandsnachrichtendienst geht von mehr Rechts- und Linksextremisten aus und von einer weiterhin hohen Gefahr durch den gewaltbereiten Islamismus. Wie schon zuvor, so legte auch heute Bundesinnenminister Horst Seehofer den Schwerpunkt auf den Rechtsextremismus. Von ihm gehe die größte Gefahr aus, hatte er nach dem Anschlag von Hanau gesagt.
Daran hat sich nichts geändert, im Gegenteil.
Um 8.000 ist nach dem Bericht die Zahl der Rechtsextremisten gestiegen auf 32.000. Zum größten Teil erklärt sich das daraus, dass der inzwischen offiziell aufgelöste Flügel der AfD hinzugerechnet wird, im Bericht noch als Verdachtsfall, mittlerweile als gesichert rechtsextrem. Thomas Haldenwang, der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, zählt den Flügel zu den neuen Rechten, zusammen mit der Identitären Bewegung, dem Verein 1% und anderen, die er als Superspreader von Hass, Radikalisierung und Gewalt bezeichnet.
Sie alle konstruieren Sündenböcke, schüren Hysterien und Feindbilder mit Desinformation und Verschwörungstheorien und reichern ihre pseudointellektuellen Theorien mit fremdenfeindlichen, nationalistischen, rassistischen oder antisemitischen Ideologieelementen weiter an.
Gestiegen ist auch die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten auf 13.000, wenn auch nicht die Zahl der Gewalttaten. An dem Punkt ist die Entwicklung mit der beim Linksextremismus vergleichbar. Allerdings betont Thomas Haldenwang, die Hemmschwelle sei in allen Phänomenbereichen gesunken.
Ich spreche von Rechtsextremisten, die Politiker hinrichten oder ein Blutbad in einer Synagoge anrichten wollen. Ich spreche von der neuen Rechten, die bestimmten Personengruppen ihre Menschenwürde abspricht und Gewalt gegen sie legitimiert. Ich spreche von Linksextremisten, die einen auf dem Boden liegenden Polizisten fast zu Tode treten und eine Immobilienmaklerin in ihrer Wohnung brutal zusammenschlagen. Und ich spreche von Islamisten, die ihren Wunsch, ein Massaker in Deutschland zu verüben, längst nicht aufgegeben haben.
Auch die Zahl der Linksextremisten ist gestiegen um 1.500 Personen auf 33.500. Auffällig ist, dass die Zahl der Straftaten ganz massiv gestiegen ist um 40%. Dabei geht es vor allem um Sachbeschädigung und Brandstiftungsdelikte. Wie geht die Politik mit den Entwicklungen um? Horst Seehofer bezog sich auch hier vor allem auf den Rechtsextremismus und sparte nicht an Eigenlob.
Noch nie hat eine Regierung diese Bedrohungslage so eindeutig und klar identifiziert, wie wir das seit geraumer Zeit tun. Noch nie hat eine Regierung ein so umfassendes Bekämpfungspaket beschlossen.
Es hat die grauenvolle Mordserie des NSU gebraucht. Es hat die schrecklichen Anschläge von Halle und Hanau gebraucht, damit das Bundesinnenministerium reagiert.
Antwortet darauf Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen. Er fordert weitere Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus und mehr Geld für Projekte der Demokratieförderung. Mehr Aufmerksamkeit für Demokratieförderung und politische Bildung, fordert auch sein Kollege von der SPD, Dirk Wiese. Thomas Mittelberg, innenpolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, wünscht sich mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz, was die FDP wiederum ablehnt. Martina Renner, Innenpolitikerin der Linkspartei, kritisierte im Deutschlandfunk die Art, in der der Verfassungsschutzbericht erstellt wird. Im Juli 2020 brächten die Erkenntnisse über das Vorjahr wenig.
Er ist halt immer hinter der Lage. Er ist eigentlich auch für die Politik nicht wirklich eine geeignete Arbeitsgrundlage.
Ihr Parteifreund André Hahn hält die Zahlen zu Gewalttaten aus dem linksextremistischen Bereich für zu hoch. Beatrix von Storch von der AfD dagegen glaubt, die Gefahren des Linksterrorismus würden verharmlost.
Gudula Geuter über den Verfassungsschutzbericht 2019. Der Bericht hinke hinterher, hat Martina Renner von der Linkspartei, wie eben gehört, moniert. Und in der Tat, die Drohmails gegen die Fraktionschefin der Linken im Hessischen Landtag, gegen Janine Wissler, die sind hier noch gar nicht aufgeführt. Heute hat Hessens Innenminister Peter Beuth in diesem Fall das Hessische Landeskriminalamt massiv kritisiert. Andrea Löffler.
Immer wieder hatte Innenminister Beuth in den vergangenen Monaten gesagt, es gebe keine Hinweise auf ein rechtes Netzwerk innerhalb der hessischen Polizei. Heute hat er diese Aussage das erste Mal mit einem Fragezeichen versehen. Zwar gäbe es immer noch keine Belege dafür, aber...
Dass jedoch nach der unsäglichen Bedrohung der Frankfurter Rechtsanwältin und des zuvor erfolgten Datenabrufs auf einem Polizeirechner in Frankfurt nun abermals im zeitlichen Zusammenhang mit einer solchen Drohmail eine Datenabfrage auf einem Polizeirechner erfolgt ist, nährt den Verdacht. Dieser Verdacht wiegt schwer. Ich erwarte von der hessischen Polizei, dass sie nichts unversucht lässt, diesen Verdacht zu entkräften.
Die Parallelen sind gravierend. 2018 hatte die Frankfurter Anwältin Bassa Yildiz Drohbriefe erhalten, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Kurz nachdem ihre Daten von einem PC auf dem Frankfurter Polizeirevier abgerufen worden waren. Am Freitag dann war bekannt geworden, dass auch die Chefin der hessischen Linksfraktion Janine Wissler Drohmails erhalten hat, mit der Unterschrift NSU 2.0. In den vergangenen Tagen waren zwei weitere Drohmails hinzugekommen. Gestern hat der HR dann berichtet, dass private Daten Wisslers von einem Polizeicomputer in Wiesbaden abgerufen worden waren, und zwar im Februar, kurz bevor die ersten Drohmails an sie verschickt wurden. Das hat Innenminister Beuth heute bestätigt. Und dann sagt er einen Satz, der aufhorchen lässt.
Ich habe von diesem Sachverhalt, also der Abfrage der Daten von einem Polizeirechner, erst am gestrigen Tage erfahren. Ein weiterer Bedarf zur Zeit noch tiefergehender Befassung.
Das LKA habe von der Abfrage aber schon länger gewusst, zu Beuth. Innerhalb einer internen Überprüfung sei der Polizeibeamte, der Wisslers Daten im Februar abgerufen hatte, auch bereits vernommen worden. Die Staatsanwaltschaft habe aber keinen Tatverdacht gesehen. Daher sei der Beamte dann nur noch als Zeuge geführt worden. Bis heute. Ihn, so Beuth, habe das LKA über die Anfrage nicht informiert. Und dafür findet er heute außergewöhnlich klare Worte.
Angesichts der Tragweite und Bedeutung dieser wichtigen Ermittlung ist die fehlende Weitergabe von wichtigen Erkenntnissen völlig inakzeptabel. Offensichtlich hat das zuständige Landeskriminalamt an dieser Stelle nicht die dringend gebotene Sensibilität walten lassen, die ich in so einem wichtigen Verfahren erwarte. Diese mangelnde Sensibilität entspricht nicht meinen Erwartungen, die ich an eine professionelle Polizeibehörde habe.
Starker Tobak. Und Beuth kündigt auch Konsequenzen an. Das Landespolizeipräsidium werde diesen Vorgang nachbereiten, wie er es nennt. Sowohl was die Ermittlungen hinsichtlich des Drohschreibens angehe, als auch im Hinblick auf Abfragen aus polizeilichen Systemen ohne dienstlichen Grund.
Wir werden die Abfragemechanismen innerhalb der polizeilichen Systeme nochmals auf den Prüfstand stellen. Jeder Polizist muss für seine Abfrage in den polizeilichen Systemen einen dienstlichen Grund haben und diesen auch belegen können. Andernfalls darf kein Zugriff auf die Systeme erfolgen.
Außerdem werde er mit sofortiger Wirkung einen Sonderermittler einsetzen, kündigt Beuth heute an. Der soll die Ermittlungen zu den Drohmails ergänzend und federführend übernehmen.
Andrea Löffler über die Ermittlungen zu den Drohmails gegen die linken Politikerin Janine Wissler. Mitgehört hat der Soziologe und Rechtsextremismusforscher Matthias Quent. Er ist Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft. Guten Abend, Herr Quent.
Guten Abend, hallo.
Herr Quent, lassen Sie uns zunächst über den Verfassungsschutzbericht sprechen. 22.300 rechtsextremistisch motivierte Taten im Jahr 2019, 32.000 Rechtsextremisten insgesamt. Die Zahl ist also gestiegen. Liegt das ausschließlich daran, dass nun der Flügel der AfD als rechtsextrem eingestuft wird, also an der Etikettierung, oder sind tatsächlich viele Rechtsextremisten dazugekommen?
In der Zählung sind viele Rechtsextreme dazugekommen, weil der Verfassungsschutz jetzt anders und auch genauer hinschaut. Man muss mit solchen Zahlen immer vorsichtig sein, denn sie messen ja nicht das, was tatsächlich an Rechtsextremismus da ist, sondern das, was gesehen und zugeordnet und auch beschrieben wird. Insofern sind auch diese Zahlen mit aller Vorsicht zu interpretieren, wie sie zustande kommen. Wir müssen sehen, dass auch jenseits dessen, was sicherheitspolitisch für den Nachrichtendienst relevant ist, rechtsextreme Vorfälle, rechtsextreme Strukturen eine Rolle spielen, wenn wir an die Anschläge in Halle und Hanau beispielsweise denken. Die dortigen rassistisch bzw. antisemitisch motivierten Täter waren in keiner Datenbank mehr erfasst gewesen des Verfassungsschutzes. Insofern ist diese Zahl Ausdruck dessen, dass der Flügel und auch die junge Alternative Gegenstand der Einordnung des Verfassungsschutzes ist. Nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass das Dunkelfeld noch viel, viel größer ist.
Hat die Qualität, hat die Brutalität zugenommen?
Auch das ist relativ. Wir müssen seit 1990 über 200 Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland beklagen. Die NSU-Terrorserie ist da sicher ein Höhepunkt. Es geht weiter zurück, 1980, das Oktoberfestattentat. Es gibt in Deutschland eine sehr lange Tradition von rechter Gewalt, von rechtsextremem Terror. Wolfgang Schäuble hat gesagt, nach dem Anschlag in Hanau im Deutschen Bundestag, der Staat hat die rechtsextreme Gefahr lange unterschätzt. Das ändert sich jetzt. Das ändert sich aber viel zu spät. Insofern muss man schon auch einen Blick auf die Kontinuitäten werfen. Die aktuelle Entwicklung, die Schnelligkeit, in der es zu rechtsterroristischen Anschlägen kommt und auch zu vorgelagerten Aspekten wie etwa der Bedrohungen, die es jetzt wieder in Hessen gab, das hat zugenommen. Aber leider ist der eigentliche Skandal, das eigentliche Problem, die Kontinuität.
Horst Seehofer lobt sich aber selbst. Noch nie habe eine Regierung die Bedrohungslage so eindeutig identifiziert, sagt er. Noch nie habe eine Regierung ein so umfassendes Bekämpfungspaket beschlossen. Also Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?
Nein, davon kann keine Rede sein. Also zunächst finde ich die Schubse, mit der er dort auftritt, doch bemerkenswert, denn es war ja auch er, es waren auch Innenminister, insbesondere Innenminister der Unionsparteien, die in den vergangenen Jahren immer wieder verhindert haben, dass es zu einer stärkeren Auseinandersetzung, Thematisierung von Rechtsextremismus kommt, sowohl auf der Bundes- als auch auf der Länderebene, dass jetzt der Nachrichtendienst unter Herrn Haldenwang seinen Job doch deutlich ordentlicher macht als noch unter Herrn Maaßen. Das ist sicher positiv. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt was, was man nicht erwarten kann. Im Gegenteil, das ist etwas, was man erwarten können muss. Und insofern sollte man doch das genauer hinschauen, was in anderen Bereichen auch stattfindet, wo es beispielsweise Blockaden gibt von einem Demokratiefördergesetz, das notwendig wäre, um Gegenaktivitäten besser zu koordinieren, aufzustellen, auch von anderen Formen der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus jenseits des sicherheitspolitischen Bereiches. Auch die Frage der Untersuchung von Rassismus als ein Element des Rechtsextremismus in der Polizei, die Horst Seehofer ja zumindest nicht beauftragen will, in Form einer Studie. Das sind insofern also keine besonders fortschrittlichen Schritte und Nachrichten, sondern ein bisschen das Mindestmaß dessen, was man erwarten können muss.
Lassen Sie uns auf den aktuellen Fall in Hessen eingehen. Die Morddrohungen gegen die linken Fraktionschefin im Landtag, gegen Janine Wissler. Die Spur führt zu einem Polizeicomputer in Wiesbaden, haben wir gehört. Ein weiterer Beleg für die These, dass Rassismus, dass Rechtsextremismus in der Polizei verbreitet ist?
Das ist ein Hinweis darauf. Jetzt ist völlig unklar, was dahinter steht. Steht dahinter ein Netzwerk, wie das mittlerweile auch der Innenminister in Hessen nicht mehr ausschließt? Oder sind es einzelne Polizeibeamte, die auch hier dafür verantwortlich sind? Das muss unabhängig und transparent aufgeklärt werden. Fakt ist jedenfalls, dass wir nicht mehr von Einzeltaten sprechen können. Es ist eine ganze Reihe, eine Verkettung von solchen Vorfällen. Da sind die Fälle aus Hessen besonders prominent, aber auch in anderen Behörden, in anderen Kontexten kommt es immer wieder zu Berührungspunkten, die zum Teil struktureller, aber zum Teil eben auch anders vorfallbezogener Art sind in Behörden. Ja, es ist ein bisschen Etikettenschwindel, ob man jetzt von Einzelfällen spricht, ob man jetzt von Strukturen oder von Netzwerken spricht. Fakt ist, es sind handfeste Probleme, die das Vertrauen in den Rechtsstaat unterminieren. Gerade unter denen, die auf den Schutz von Polizei angewiesen sind, vor rechtsextremen, vor rassistischen Attentätern, das Vertrauen unterminieren. Das wiederum führt dazu, dass viele Anzeigen nicht erstattet werden nach rassistischen Vorfällen, dass diese Probleme unterberichtet sind in den Statistiken, weil Menschen kein Vertrauen mehr in die Polizei haben. Und daran muss sich unbedingt was ändern.
Wir haben über den einen Einzelfall gesprochen, über Janine Wissler. Es gibt ja noch einen anderen in Hessen. Vor einigen Monaten, da hatte die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bashar-Yildiz ebenfalls Morddrohungen erhalten gegen sich und gegen ihre Tochter. Sie vertritt die Nebenklage im Münchner NSU-Prozess. Die Ermittlungen, die dauern seit Monaten, Ergebnisse gibt es noch nicht. Wird da gebremst, wird da vertuscht oder ist es nur mangelnde Kommunikation?
Das kann ich von außen nicht einschätzen, wie da die Situation ist. Es ist sehr seltsam, dass diese Ermittlungen so lange dauern, dass es da auch kein transparentes Vorgehen gibt seitens der Behörden, die dort involviert sind. Dass hier ähnliche Verfahren, ähnliche Mechanismen stattgefunden haben, deutet auf einen Zusammenhang hin, der möglicherweise personell oder strukturell ist. Es kann aber auch sein, dass hier Akteure voneinander gelernt haben. Also das ist ein besonders wirksames Mittel, wenn ich mit polizeilichen Daten, mit privaten Daten Menschen des öffentlichen Lebens bedrohe, die als politische Feinde aus welchen Gründen auch immer markiert sind. Das sorgt für Schlagzeilen, das sorgt für eine große Verunsicherung zu genau diesen Effekten des Misstrauens und auch der Polarisierung zwischen Polizei und Zivilgesellschaft, hier zwischen Linkspartei oder auch zwischen kritischen Rechtsanwältinnen. Da muss man schauen, was da rauskommt. Wie gesagt, das kann man von außen sehr schlecht bewerten, woran es liegt. Ich finde, es dauert zu lange, es ist zu intransparent, es wirkt nicht besonders konsequent, wie in diesem Fall vorgegangen wird. Das scheint sich, zumindest wenn man die Äußerung von Herrn Beuth ernst nimmt, nun zu ändern. Und das ist meiner Sicht auch äußerst wünschenswert.
Sie haben die Verunsicherung in der Bevölkerung angesprochen. Es muss also offenbar etwas passieren. Was denn?
Es gibt verschiedene Ansätze. Ich finde die Idee oder den Vorschlag, jetzt mit einem Sonderermittler auch diese Fälle aufzuklären, ob er unabhängig ist nach dem Vorschlag von Herrn Beuth, das weiß ich gar nicht, aber das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Auch die wissenschaftliche Aufklärung von solchen Strukturen, eine Dokumentation überhaupt, auch das fehlt ja im Verfassungsschutzbericht beispielsweise, eine Dokumentation, eine Übersicht über Fälle im öffentlichen Dienst, betrifft nicht nur die Polizei, betrifft nicht nur die Bundeswehr, betrifft auch andere Behörden im öffentlichen Dienst, das wäre ein Signal, dass man jetzt genauer hinschaut, dass man auch nichts verbergen will, weil wir in einer offenen Gesellschaft darauf angewiesen sind, dass die staatlichen Institutionen eben das Vertrauen der Bevölkerung genießen. Und das kann nicht funktionieren, wenn der Eindruck entsteht und nicht nur der Eindruck entsteht, sondern tatsächlich auch vollzogen wird, dass es zu Vertuschungen, zu Abwiegelungen, zu Bagatellisierungen kommt. Ich wünsche mir sehr, dass es Studien etwa gibt für Rassismus, rechtsextreme Vorfälle, für eine Aufklärung dessen, wie Behörden damit auch gut umgehen können. Das ist gar nicht als Konfrontation oder so gemeint. Wenn ich mit Polizistinnen spreche, dann sagen die, ja, auch wir brauchen das als Bestärkung, als Umgangshilfen. Da würde ich mir doch einen etwas weniger verhärteten Umgang wünschen.
Sagt der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In der Eurogruppe kommen Monat für Monat die 19 Finanzminister der Euro-Länder zusammen, um ihre Wirtschaftspolitik abzustimmen. Chef der Gruppe ist bisher der Portugiese Mario Centeno, aber der wollte keine zweite Amtszeit und so ging es heute in einer Abstimmung zwischen drei Kandidaten um Centenos Nachfolge. Paul Vorreiter berichtet aus Brüssel.
Let me formally announce to you that the Eurogroup has a new president, Pascal Donoyou.
So kündigte der scheidende Eurogruppenchef Mario Centeno am Abend seinen Nachfolger an. Die Wahl fiel auf den jüngsten unter den drei zur Wahl stehenden. Die Mehrheit stimmte im zweiten Wahlgang für den 45-jährigen Iren Pascal Donoghue, Mitglied der Mitte-Rechts-Partei Fine Gael. Seit gut 3 Jahren ist er Finanzminister seines Landes und darf nun 2,5 Jahre die Euro-Gruppe leiten, will dabei an die Arbeit seines Vorgängers anknüpfen.
I will do my best to continue those qualities during my tenure as president of Eurogroup.
Im ersten Wahlgang war bereits der Luxemburger Pierre Gramegna ausgeschieden. Im zweiten Wahlgang haben mutmaßlich die kleineren nördlichen und östlichen Mitgliedstaaten den Ausschlag gegeben und den großen Euro-Staaten Italien, Frankreich, Spanien eine Schlappe beschert, die sich offen hinter die Spanierin Nadia Calviño stellten. Unterstützung signalisierten auch Kanzlerin Merkel und Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Pascal Donoghue, der eine gute Arbeit geleistet hat, den viele schon lange kennen. Und ich bin sicher, dass wir die Arbeit der Eurogruppe jetzt genau auf das konzentrieren können, worum es für die Zukunft geht, nämlich sicherzustellen, dass wir die wirtschaftliche Entwicklung in Europa voranbringen.
Für Irland ist die Wahl Donoghues ein besonderer Meilenstein. Das Land war in der Euro-Krise zeitweise auf Hilfen der Europartner angewiesen und stand immer wieder in der Kritik, Steuerdumping zu betreiben. Donoghues Aufgabe wird es sein, ab nächster Woche die monatlichen Beratungen des informellen Gremiums vorzubereiten und in Streitfragen Kompromisse auszuloten. Besonders prägend war in den vergangenen Jahren der Streit um die weitere Integration des Währungsraums. Dieses Jahr während der Pandemie steckt die Eurozone zusätzlich in der Krise. Nach der jüngsten Prognose der EU-Kommission wird die Wirtschaftsleistung der Eurozone um 8,7% schrumpfen und sich nächstes Jahr nur teilweise erholen. Außerdem soll die Eurozone in den kommenden Jahren um Bulgarien und Kroatien ergänzt werden. In diese herausfordernde Zeit fällt die Wahl Donoghues.
During my tenure as president, when I take over from my colleague and friend Mario, I will be working closely with all members of the Eurogroup to look at how the Euro, to look at how our shared currency can be a foundation in responding back to these great challenges.
Der Neugewählte versprach, mit allen Europartnern eng zusammenzuarbeiten für einen gestärkten Euro als Antwort auf die vielen Herausforderungen, die mit der Corona-Krise entstanden sind. Innerhalb der EU-Institutionen verändert die Wahl des Iren die Arithmetik, in der die europäischen Ämter meist nach geografischen und parteipolitischen Proporz austariert sind. Das Amt des Eurogruppenchefs fällt nun aus sozialdemokratischer Hand in christdemokratische, erstmals seit 2013. Irland zählt auch zur Gruppe der hanseatischen Länder, die sich für eine konservative Fiskalpolitik stark machen, im Gegensatz zu den südlichen. Donoghues Aufgabe wird es auch sein, zwischen diesen Lagern zu vermitteln und das im Licht der harten Verhandlungen aller EU-Länder um den Corona-Wiederaufbaufonds. Auch hier verspricht Donoghue, als Euro-Gruppenchef seinen Beitrag zu liefern.
And I will play my part in working with all members of the Eurogroup to ensure that this group makes the contribution to that recovery.
Ein Ire wird neuer Präsident der Eurogruppe. Paul Vorreiter war das aus Brüssel. Und um den Corona-Wiederaufbaufonds sollte es heute auch gehen beim Besuch von Niederlandens Premier Mark Rutte bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Rutte ist der bisher widerspenstigste der sparsamen vier, die den geplanten EU-Wiederaufbaufonds wegen der nicht rückzahlbaren Milliardenhilfen an besonders bedürftige Staaten ablehnen. Andreas Reuter über das heutige Treffen.
Endlich mal wieder Besuch bei Angela Merkel im Kanzleramt.
Ich freue mich, heute als ersten Gast nach den Corona-Beschränkungen hier in Berlin den Premierminister der Niederlande begrüßen zu können.
Mark Rutte nämlich, auch für ihn ist es die erste Auslandsreise seit Beginn der Pandemie. Zur Begrüßung zitiert er das Motto der deutschen EU-Ratspräsidentschaft.
Gemeinsam Europa wieder stark machen. Das ist das Motto von dem Vorsitzenschaft. Ich schließe mich da vollständig bei an.
Da schließe er sich voll und ganz an, sagt der Gast aus den Niederlanden und spart den heftigen deutsch-niederländischen Streit konsequent aus. Den Streit nämlich um den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds und die Frage, soll das Geld nur als Kredite verteilt werden, wie Mark Rutte findet, oder teilweise auch als Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, was Angela Merkel befürwortet. Auch sie geht über das heikle Thema lieber hinweg, betont stattdessen die Gemeinsamkeiten.
Da, wo die Niederlande und Deutschland sehr eng zusammenarbeiten, das ist die Ausrichtung auf wirkliche Zukunftsfähigkeit, auf Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Trotz aller wirtschaftlichen Einbrüche helfen Hilfen, die nicht verbunden sind, letztendlich auch mit Reformen und Veränderungen und Ausrichtungen auf die Zukunft nichts.
Sagt die deutsche Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident aus den Niederlanden nickt wohlwollend. Ja, es sei wichtig, dass so ein Wiederaufbaufonds komme.
Es ist belangrijk, denke ich, dass das Fonds kommt.
Aber auch, dass Reformen dazugehören, damit alle Mitgliedstaaten stärker werden und bei der nächsten Krise so ein Fonds nicht nötig ist. Kein Wort aber zu der Frage, ob die bedürftigen Staaten nun die Corona-Hilfen vollständig zurückbezahlen sollen oder nur einen Teil davon. Auch Nachfragen sind nicht möglich. Stattdessen werden Artigkeiten ausgetauscht. Mark Rutte wünscht Angela Merkel viel Erfolg für die EU-Ratspräsidentschaft. Ratspräsidentschaft.
Heel veel succes, Angela, in het voorzitterschap komend half jaar. Heel veel vertrouwen in jou persoonlijk.
In sie persönlich habe er ja sehr großes Vertrauen. Leicht wird es für Angela Merkel trotzdem nicht sein, den Niederländer doch noch auf ihre Seite zu ziehen. Selbst wenn er nicht mit Dänemark, Schweden und Österreich für einen ganzen Club sprechen würde, den der sparsamen Vier.
Es sind 27 Mitgliedstaaten, die müssen alle unter einen Hut gebracht werden und wir müssen einstimmig entscheiden und nun gehen wir arbeiten.
Denn bis zum EU-Gipfel in Brüssel ist ja nur noch eine Woche Zeit.
Andreas Reuter über das Treffen von Angela Merkel mit dem niederländischen Premier Mark Rutte. Und damit um gleich 23.35 Uhr zu unseren Kurzberichten. Nach scharfer Kritik an ihrer Reaktion auf die Corona-Pandemie will die Weltgesundheitsorganisation WHO ihren Umgang mit dem Virus untersuchen. Dietrich Karl Meurer.
Ein unabhängiges Gremium soll die Untersuchung durchführen. Es wird geleitet von zwei Frauen, der ehemaligen Ministerpräsidentin von Neuseeland, Helen Clark, und der früheren Präsidentin von Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, der genaue Prüfauftrag werde in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation ausgearbeitet. Und weiter:
This is a time for self.
Dies ist eine Zeit der Selbstreflexion, um die Welt, in der wir leben, zu betrachten und Wege zu finden, unsere Zusammenarbeit zu stärken, um Leben zu retten und diese Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Im November soll der Ausschuss die ersten Ergebnisse vorlegen. Tedros Adhanom Ghebreyesus betonte, dies solle kein Standardbericht werden, der ins Regal wandert und verstaubt. Insbesondere die USA, die in dieser Woche ihren Austritt aus der UNO-Organisation eingeleitet haben, hatten die WHO wiederholt scharf kritisiert. Sie habe gemeinsam mit China versucht, den Ausbruch des Coronavirus zu vertuschen. Die Weltgesundheitsorganisation trage somit eine Mitschuld an der globalen Ausbreitung. Bislang haben sich weltweit mehr als 12 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Über 550.000 sind an den Folgen von Covid-19 gestorben.
Es ist immer noch keine Entscheidung getroffen, wie es beim Fleischproduzenten Tönnies in Gütersloh nach dem Corona-Ausbruch dort weitergeht. Uwe Pollmann.
Über 4 Stunden haben Vertreter des Fleischkonzerns Tönnies, des Kreises Gütersloh und der Bezirksregierung Detmold zusammengesessen. Kurz vor 10 Uhr am Morgen erschienen die Mitarbeiter von Tönnies im Kreishaus Gütersloh. Sie hatten 2 Kisten mit vielen Aktenordnern dabei. Darauf stand Hygienekonzept zur Wiederaufnahme der Produktion. Doch nach intensiven Beratungen gab es noch kein Ergebnis, teilte die Bezirksregierung mit. Tönnies habe sein Konzept nachgeschärft. Da schauen sich die Behörden jetzt an. Gleichzeitig können angeblich schon Techniker auf das Gelände, um Anlagen für den Infektionsschutz zu montieren. Und es soll Testläufe geben. Wann die Fleischzerlegung beginnen kann, ist unklar. Hier gelte laut Bezirksregierung Detmold Sicherheit vor Schnelligkeit. Seit heute kann ein Teil der Verwaltungsmitarbeiter den Fleischkonzern betreten. Tönnies will aber so schnell wie möglich wieder mit der Produktion beginnen.
Vielerorts in Deutschland ist das Grundwasser weiterhin zu stark mit Nitrat belastet. Das ist das Ergebnis des aktuellen Nitratberichts der Bundesregierung. Claudia Plass.
Vor allem dort, wo Flächen landwirtschaftlich genutzt werden, ist die Belastung zum Teil sehr hoch. Der EU-weite Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser wurde demnach an mehr als jeder 4. Messstelle überschritten. Die Untersuchung bezieht sich auf den Zeitraum 2016 bis 2018. Auch wenn die Werte in den landwirtschaftlich genutzten Gebieten vielerorts hoch sind, sie haben sich im Vergleich zu den Jahren zuvor leicht verbessert. Umweltstaatssekretär Flassbart spricht dennoch von einer Situation, die nicht zufriedenstellend sei. Es sei richtig, dass die Düngeregeln für die Landwirte verschärft worden seien, sagte er, um langfristig die Nitratwerte im Grundwasser einzuhalten. Im Frühjahr hatte Deutschland strengere Regeln beschlossen, nach langem Streit mit der EU-Kommission. Zuletzt hatten hohe Strafzahlungen aus Brüssel gedroht. Nitrat gelangt unter anderem durch Gülle und andere Dünger in den Boden. Das dient dem Pflanzenwachstum. Zu viel davon belastet das Grundwasser. Der Verband kommunaler Unternehmen mahnte, die schärferen Düngeregeln konsequent umzusetzen. Man sei bei dem Thema noch lange nicht dort, wo man mit Blick auf den Schutz der Trinkwasserressourcen hin müsse, hieß es.
Und damit nach Frankfurt zum Blick auf die Börse. Claudia Werle.
Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen in die Bredouille gebracht.
unverschuldet. Von heute auf morgen ist ihnen die Geschäftsgrundlage entzogen worden. Das hat beispielsweise die Reisebranche oder die Luftfahrtindustrie massiv zu spüren bekommen. Aber nicht alle Probleme sind auf Corona zurückzuführen. Oder anders formuliert, die Pandemie verschärft Dinge, die vorher bereits im Argen lagen. Modehändler beispielsweise beklagen, dass im ersten Halbjahr die Umsätze in Einkaufsstraßen und Shoppingcentern um mehr als ein Drittel unter dem Vorjahresniveau gelegen haben. Viele Unternehmen haben aber schon vor Corona strategische Fehler gemacht. Beispielsweise zu spät auf zusätzliche Online-Verkaufsstrategien gesetzt oder sie wollten zu schnell und zu stark expandieren. Corona hat die Lage nur noch schwieriger gemacht. Viele Unternehmen schauen jetzt nach vorn. Sie wollen sich neu aufstellen. Der Waldorfer Softwarehersteller SAP hat von steigenden Umsätzen und von steigenden Gewinnen in den abgelaufenen Monaten berichtet. Corona hin oder her, der Aktienkurs zeitweise auf Rekordhoch. Der DAX lange Zeit deutlich im Plus, doch am späten Nachmittag nehmen Anleger Gewinne mit. Der DAX fällt auf 12.489 Punkte.
Und in New York hat die Wall Street im Minus geschlossen. Der Dow Jones minus 1,4%, die Nasdaq dagegen 0,5% im Plus. Mit großem Interesse haben die Anleger heute nach München geschaut. Dort haben die Aktionäre von Siemens in einer außerordentlichen Hauptversammlung die Abspaltung der Energiesparte beschlossen. Michael Watzke lässt zunächst den Konzernchef zu Wort kommen.
Heute ist ein historischer Tag für Siemens,
sagt Siemens-Chef Joe Kaeser. Und fast alle Siemens-Aktionäre stimmen ihm zu. 99,36% der online versammelten Anteilseigner sind für die Abspaltung des neuen Unternehmens Siemens Energy. 91.000 Siemens-Mitarbeiter und 29 Milliarden Euro Umsatz, also ein Drittel der bisherigen Siemens AG, werden zur eigenständigen Aktiengesellschaft. Es ist ein sogenannter Spin-off, wie ihn Siemens schon bei der Medizinsparte Healthineers und bei Osram und Infineon durchgezogen hat.
Wir haben uns gegen einen Börsengang entschieden, weil wir den von der Siemens AG gehaltenen Anteil an Siemens Energy im Vorfeld exakt festlegen wollten. Und weil wir so einen weitaus größeren Anteil an Siemens Energy Aktien schonend abgeben können.
Jeder Siemens Aktionär erhält im September 2 Energy Aktien pro Siemens Anteilsschein. Die Siemens AG behält zusammen mit dem Siemens Pensionsfonds 45% der Anteile. Der heute beschlossene Spin-off ist Joe Kaesers Vermächtnis. Der 63-Jährige hat ihn gegen jeden Widerstand und ohne jede Verzögerung durchgezogen, sagt Siemens Aufsichtsratschef Schnabe.
Vielen galt der Zeitplan damals als ambitioniert. Doch Siemens hat Wort gehalten. Und das trotz der Corona-Krise.
Eine Krise, die Siemens weniger hart trifft als viele andere Unternehmen, vor allem weil Digitalisierungslösungen in Corona-Zeiten eher noch wichtiger werden. Und was Siemens Energy angeht, so Kaeser, dessen Produkte und Services seien weltweit unverzichtbar.
Energie war und ist die erste Priorität. Eine zuverlässige, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung ist für jedes Land die Grundvoraussetzung für seine wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.
Noch dominieren CO2-intensive und teilweise kriselnde Energielösungen das Geschäft von Energie, Kohle, Erdgas, Öl. Aber die Zukunft, so Kaeser, sei grün wie Windkraft und blau wie Wasserstoff.
Wasserstoff hat das Potenzial, in Zukunft fossile Kohlenwasserstoffe als Energieträger zu ersetzen. Und dieses Potenzial gilt es auszuschöpfen.
Diese Geschäftsfelder zu nutzen, sei Herausforderung und Chance für Siemens Energy, so Kaeser. Die Zeit der Riesenkonzerne sei vorbei.
Konglomerate können vieles gut, aber nur weniges, was künftig wichtig ist, wirklich sehr gut.
Ob Siemens Energy es besser kann, wird auch Kaeser beweisen müssen, als künftiger Aufsichtsratsvorsitzender des eigenen Spin-offs.
Michael Watzke über den Spin-off von Siemens Energy. In die USA, da hat der Supreme Court, das oberste Gericht, Präsident Donald Trump heute die absolute Immunität abgesprochen. Der Streit um die Herausgabe von Finanzunterlagen ist damit aber noch nicht beendet, weder im Zusammenhang mit möglichen Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar und an einen Playmate, noch gegenüber dem Repräsentantenhaus. Thilo Kössler in Washington. Wie ist das heutige Urteil zu werten? Sieg oder Niederlage für Donald Trump?
Ich glaube, es ist ein Sieg für den Rechtsstaat und das politische System der Vereinigten Staaten. Es ist ein Sieg der Gewaltenteilung und es ist eine Niederlage für den Präsidenten. Sie haben es gesagt, darum ging es in dieser Grundsatzentscheidung des Supreme Courts. Die Anwälte Donald Trumps hatten argumentiert, dass Trump als Präsident eine absolute Immunität für sich beanspruchen könne, dass er also weder seine Steuererklärung vorlegen müsse, noch seine finanziellen Verhältnisse offenlegen. Dem hat der Supreme Court energisch widersprochen. Das Urteil markiert also das Ende der Idee von der präsidialen Präsidentschaft, mit der die Anwälte Trumps immer argumentiert hatten. Das Gericht hat Trump in die Schranken verwiesen. Der Präsident müsse sich strafrechtlich genauso verantworten wie jeder Bürger der Vereinigten Staaten. Er sei genauso verpflichtet, Beweise vorzulegen, wenn sie bei einer strafrechtlichen Ermittlung eingefordert werden. Der Präsident steht also nicht Kraft seines Amtes über Recht und Gesetz. Und das macht dieses Urteil zu einem Grundsatzurteil für den Fortbestand der Demokratie und der Gewaltenteilung im politischen System der USA.
Aber warum hat das Weiße Haus dann vorhin erst von einem Sieg für den Präsidenten gesprochen?
Also das war schon sehr skurril, Herr Ölmeier, wie Kelly McEnany versucht hat, diesem Urteil einen ganz anderen Spin zu geben, eine ganz andere Wendung. Sie hat das so begründet, dass in der Sache beide Anliegen, also das der New Yorker Staatsanwaltschaft und das Anliegen des Kongresses, an untere Instanzen zurückverwiesen wurden, dass also das Gericht gar kein Urteil gefällt habe, sondern sich einig gewesen sei, das Verfahren an anderer Stelle nochmal aufzurollen. Das ist natürlich eine geschönte Interpretation dieser Urteile. In der Hauptsache hat der Präsident eine böse Schlappe einstecken müssen und dass er sich als Verlierer fühlt, das hat er in etlichen Tweets auch wissen lassen. Früher seien die Verfassungsrichter freundlich zu ihren Präsidenten gewesen. Für ihn gelte das offenbar nicht mehr, hat er geschrieben. Und er sprach tatsächlich davon, dass er politisch verfolgt werde, eine einzige Hexenjagd sei das. Also allein an diesen Tweets lässt sich leicht ablesen, in welchem Maße das Weiße Haus die Interpretation dieser Urteile umgebogen hat.
Aber ist es denn nicht zumindest ein Teilerfolg? Immerhin hat Donald Trump ja Zeit gewonnen. Er muss die Unterlagen nicht sofort rausgeben.
Das stimmt. Sowohl im Fall der New Yorker Staatsanwaltschaft, die erst dann an seine Steuererklärung und die gesamten Finanzunterlagen des Trump-Konsortiums und der Trump-Familie kommen wird, wenn ein Gericht das nochmal bestätigt hat, als auch im Fall des Kongresses, bei dem die Verfassungsrichter moniert haben, dass er nicht ausreichend genug begründet hat, weshalb es verfassungsrichtlich rechtlich so wichtig ist, dass der Kongress die Unterlagen bekommt, übrigens auch die Kreditunterlagen der Deutschen Bank. Die Begründung liegt eigentlich auf der Hand. Der Kongress ist die einzige Institution, die den Präsident zur Rechenschaft ziehen kann, und weil das so ist, muss der Kongress dann auch alle Unterlagen einsehen dürfen. Die Frage ist jetzt aber in der Tat, wie lange dauert das? Der Kongress wird das nicht vor den Wahlen schaffen. Das entlastet den Präsidenten jetzt in seinem Wahlkampf. Die New Yorker Staatsanwälte, die werden allerdings möglicherweise wirklich Gas geben. Und das muss natürlich die größte Sorge Donald Trumps sein, dass möglicherweise die Bombe noch vor den Wahlen am 3. November platzt, obwohl die Unterlagen an die New Yorker Staatsanwaltschaft der Geheimhaltung unterliegen.
Die Deutsche Bank ist ja mit involviert in dieses Verfahren. Sie ist die Hausbank Donald Trumps. Wie hat sie reagiert?
Die Bank hat in einer Mitteilung wissen lassen, dass sie immer Respekt gehabt habe vor dem Verfahren. Sie habe sich immer neutral verhalten. Sie werde auf jeden Fall das abschließende Urteil akzeptieren und dann sämtliche Unterlagen liefern. Die Deutsche Bank spielt als Hausbank Donald Trumps eine Schlüsselrolle bei den ganzen Ermittlungen und Versuchen, Licht in die Finanzverhältnisse Donald Trumps zu bekommen. Die Deutsche Bank hat Einblick in die Finanzen. Sie verfügt über alle Angaben, die zur Vergabe des letzten Kredits im Wert von 350 Millionen Dollar nötig waren. David Andrich von der New York Times, der jahrelang über Trump und die Beziehungen zur Deutschen Bank recherchiert hat, sagt, die Deutsche Bank ist gewissermaßen der Rosetta-Stein zur Aufdeckung der Trump-Finanzen. Mein Eindruck aus Gesprächen mit Bankvertretern in Frankfurt ist, Donald Trump, die Geschäftsbeziehungen zu Trump, sind zur schweren Belastung für die Bank geworden. Man will dieses Kapitel so schnell wie möglich zu Ende bringen und lieber heute als morgen die Unterlagen dem Kongress übereignen.
Vielen Dank, Thilo Kössler, live aus Washington. Damit zurück ins Inland für einen Moment, denn Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat von der Bundesregierung eine sofortige Aussetzung des Auslieferungsabkommens mit Hongkong gefordert, wegen der sogenannten Sicherheitsgesetze, und gleich wieder ins Ausland, nach Australien, denn dort hat man das gerade beschlossen. Steffen Wurzel.
In immer mehr Staaten weltweit regt sich Widerstand gegen das sogenannte Sicherheitsgesetz, das die chinesische Staats- und Parteiführung im autonom regierten Hongkong in Kraft gesetzt hat. Die bisher herrschende Rechtsstaatlichkeit in Hongkong wird damit nach Ansicht vieler Juristinnen und Juristen untergraben. Deswegen hat heute auch Australien sein Auslieferungsabkommen mit der Sonderverwaltungsregion Hongkong ausgesetzt.
Our government, together with other governments around the world, have been very consistent in expressing our concerns.
Unsere Regierung hat, so wie andere Regierungen auch, konsequent ihre Sorgen ausgedrückt wegen des Sicherheitsgesetzes für Hongkong, sagte Australiens Ministerpräsident Scott Morrison in Canberra. Wir haben heute entschieden, dass das Sicherheitsgesetz die Grundlagen unseres Auslieferungsabkommens mit Hongkong grundlegend verändert. Deswegen setzt Australien dieses Auslieferungsabkommen mit Hongkong heute aus.
And so Australia today has taken steps to suspend our extradition agreement. We have formally notified Hong Kong and advised the Chinese authorities.
Die chinesische Staatsführung reagierte darauf mit scharfer Kritik. Die Regierung in Canberra mische sich grob ein in die inneren Angelegenheiten Chinas, sagte Zhao Lijian, der Sprecher des Außenministeriums in Peking. Die kommunistische Führung werde das nicht akzeptieren und behalte sich weitere Schritte gegen Australien vor. Was genau Zhao damit meinte, sagte er nicht, aber klar ist, dass Chinas Führung seit Wochen eine Art Wirtschaftskrieg gegen Australien führt, wegen der kritischen Haltung des Landes gegenüber der Führung in Peking. Auf bestimmte landwirtschaftliche Produkte aus Australien hat China bereits Sonderzölle erhoben. Auch warnt die chinesische Führung Studentinnen und Studenten ausdrücklich davor, zum Studieren nach Australien zu gehen. Australische Unis verdienen bisher viel Geld mit Austauschstudenten aus China. Diese Studiengebühren werden nun wohl größtenteils wegfallen. Auch Kanada hat vor einigen Tagen sein Auslieferungsabkommen mit Hongkong gestoppt. Mehrere weitere Staaten prüfen einen entsprechenden Schritt. Auch aus Deutschland können bisher Verdächtige nach Hongkong ausgeliefert werden.
Die Medizin soll digitaler werden. Gesundheits-Apps, eine elektronische Patientenakte mit allen Diagnosen und Medikamenten auf einen Blick, digitale Überweisungen und das E-Rezept. Das alles hat die Politik beschlossen und die Mehrheit ist auch offen dafür, das alles zu nutzen. Das hat eine repräsentative Umfrage ergeben, die der Digitalverband Bitkom heute veröffentlicht hat. Zu den Einzelheiten Vera Wolfskämpf aus Berlin.
Die meisten brauchen einen Schubs, um sich an etwas Neues zu gewöhnen. Das gilt auch für die Digitalisierung in Deutschland. Die Corona-Pandemie hat der Medizin diesen Schubs gegeben. Aus Angst, sich anzustecken, aber auch um schnell ärztlichen Rat zu bekommen, haben viel mehr Menschen Videosprechstunden genutzt. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.
Wir sehen eine richtig starke Treppe. Ja, im Mai 2019 waren es 5%, die schon mal eine Videosprechstunde genutzt haben. Ein Jahr später 8% und dann nur 2 Monate später, nämlich zwischen Mai und Juli, 13%.
Bitkom hofft auf einen Lerneffekt, sodass künftig generell mehr digitale Angebote genutzt werden. Laut der Umfrage ist die Mehrheit dafür. Knapp 60% können sich vorstellen, Gesundheits-Apps zu nutzen, die es demnächst auf Rezept gibt. Noch größer ist das Interesse an der elektronischen Patientenakte. 3/4 der Befragten sind dafür offen. Ab nächstem Jahr soll es sie geben, auch als App fürs eigene Smartphone. Der Bundestag hat vorige Woche das Gesetz verabschiedet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn klang optimistisch.
Es gibt dann Akzeptanz und Zustimmung, wenn es im Alltag die Dinge leichter macht, wenn es datensensibel ist, wenn die datenschutzrechtlichen Vorgaben stimmen, wenn es eben einen echten Mehrwert gibt.
Und deshalb sollen ab 2022 auch Impfausweis, Mutterpass oder das Zahnbonusheft mit hinein in die elektronische Patientenakte. Doch noch wichtiger als den praktischen Nutzen finden die Befragten den Datenschutz. Bitkom-Hauptgeschäftsführer Rohleder.
Der Gesetzgeber, das kann man hier ablesen, hat den richtigen Weg eingeschlagen, indem er Datenschutz zu einem Kernqualitätskriterium dieser elektronischen Patientenakte gemacht hat. Genau das ist das, was die Patienten auch wollen.
Was die Datenhoheit angeht, gibt es die volle Funktion erst ab 2022. Dann können Patientinnen und Patienten entscheiden, welche Infos sie für wen freischalten. Bis dahin heißt es alles oder nichts, wie die Opposition kritisiert. FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Ducknus.
Im ersten Jahr ist es halt so, dass zum Beispiel der Zahnarzt sehen kann, wenn sie 3 Monate vorher als Frau einen Schwangerschaftsabbruch hatten.
Der Digitalverband Bitkom hätte sich zwar auch die volle Funktion von Anfang an gewünscht, ist aber froh, dass es überhaupt losgeht. Das gilt auch fürs E-Rezept. Zwei Drittel der Befragten wollen es nutzen. Hauptgeschäftsführer Rohleder hofft darauf, dass Rezepte bald nicht nur digital von der Praxis zur Apotheke kommen, sondern auch automatisch in der elektronischen Patientenakte landen und sich so Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten vermeiden lassen. Welche Chancen digitale Anwendungen in der Medizin bieten, hätten die letzten Monate gezeigt, so Rohleder.
Gleichzeitig haben wir jetzt eine Art Crashkurs bekommen. Wir sehen, was alles geht. Und für uns ist es ganz wichtig, dass das Rad nach Corona nicht nochmal in die Vor-Corona-Zeit zurückgedreht wird.
Noch sei Deutschland im Rückstand, was digitale Angebote in der Medizin angeht. Aber der erzwungene Schub könnte vielleicht dazu führen, dass es damit nun schneller vorangeht.
Die Mehrheit der Deutschen ist für die digitale Patientenakte, Vera Wolfskämpf aus Berlin. Und damit zur Presseschau, die hat heute Felix Wessel zusammengestellt und Christoph Wittelsbürger trägt sie vor.
Guten Abend. Prägendes Thema auf den Meinungsseiten der Tageszeitungen von morgen ist die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2019, der ja in dieser Sendung bereits Thema war. Der Reutlinger Generalanzeiger nennt das Ergebnis ernüchternd und die Fuldaer Zeitung meint, die Radikalisierung im Land schreitet weiter voran, die Ränder gewinnen an Zulauf. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt aus, Sorge bereitet vor allem die zunehmende Gewaltbereitschaft. Obwohl die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Gewaltdelikte zuletzt um 15% zurückging. Aber kaltblütiger Mord, wie das Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, der Anschlag von Hanau und der auf die Synagoge in Halle, sind Zeichen einer blutigen Eskalation. Die Gefahr kommt von rechts, lesen wir in der Frankfurter Rundschau. Jahrelang haben gerade Politiker der Union diese Bedrohung relativiert und kleingeredet. Jetzt können sie nicht mehr wegschauen. Und die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle ergänzt, wir haben Polizei, Geheimdienste und Bundeswehr, die sich mit rechten Gefahren in den eigenen Reihen auseinandersetzen müssen. Die Süddeutsche Zeitung führt aus, Rechtsextremisten finden heute jenen Anschluss in Teilen des Volkes, den Linksextremisten noch nie hatten. Die Wahlergebnisse der AfD sind der Ausdruck dessen. Rechtsextremismus sei im Vergleich mit dem Linksextremismus die größere Gefahr, schreibt der Tagesspiegel. Der Kommentator meint aber auch, die angebliche Unterscheidung, rechte Gewalt richtet sich gegen Personen, linke gegen Sachen, trägt nicht mehr. Mehrere Zeitungen befassen sich mit der Frage, wie sich die im Verfassungsschutzbericht geschilderten Probleme lösen lassen. Die Rhein-Zeitung aus Koblenz fordert, die geplante Aufstockung der Fahnder gegen Rechtsextremismus muss schneller und umfangreicher geschehen als bislang geplant. Für die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel ist klar, um der Antidemokraten Herr werden zu können, müssen die Behörden künftig gezielter im Digitalen ermitteln dürfen. Denn gerade Rechtsextremisten sind es, die sich im Netz organisieren und bejubeln. Der Mannheimer Morgen schlägt vor, die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern muss verbessert werden. An die erste Stelle gehört die Beseitigung von Kompetenzstreitigkeiten und Reibungsverlusten, die sich offenkundig aus der föderalen Sicherheitsarchitektur ergeben und aus unterschiedlichen Auffassungen, wie bedrohlich welches Spektrum derzeit eigentlich ist. Und die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sehen uns alle in der Pflicht. Wo der Extremismus wuchert, muss jeder Einzelne zum Hüter der Verfassung werden. Nicht mit den Mitteln der Geheimdienste, sondern mit einem klaren Bekenntnis zu Demokratie und Pluralismus.
Vielen Dank, Christoph Wittelsbürger, für diese Presseschau. Die Redaktion hatte Felix Wessel. Und vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich bin Tobias Oehlmeier und wünsche eine gute Nacht.